Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje, mit mir an einem Tisch wie immer Knut Nippe und auch heute wieder mit uns am Tisch Jan Jakisch. Moin und herzlich willkommen.
Moin.
Wir kennen uns ja, ich habe nochmal nachgedacht, Jan, wir kennen uns jetzt ja schon über 10 Jahre tatsächlich.
Du kannst gut zählen.
Seit ich das, danke. Seit ich bei dir als Vikar in Büchen war, zweieinhalb Jahre. Und ihr kennt euch aber auch schon, ne? Es ist ja nicht nur, dass wir uns kennen,
sondern als du noch Schüler warst, da haben wir schon.
Genau, war Malte überhaupt da schon geboren? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, das denke ich schon, genau.
Genau. Wir kennen uns aus Kieler Zeiten. Wir haben da zusammen studiert und waren im selben Theo-Gebetskreis. Und ich weiß noch, wir haben leidenschaftlich gestritten über theologische Positionen. Und was ich an dir echt mochte, man konnte sich mit dir wunderbar fetzen und abends in die Kneipe gehen. Und ich habe mal eine Wette gegen dich verloren.
Ja, jetzt kommt die Geschichte.
Ja, genau. Und, ja, da hat Knut einen Kneipenabend gewonnen. Und das war so ein cooler Abend und der längste Abend.
Und danach war ich ja pleite.
Genau, mehr wird nicht erzählt.
Okay, wir waren beim geistlichen Übungen und haben vor 2 Wochen uns Beten als erste geistliche Übung angeguckt. Und das Thema Gebet vertiefen wir heute, besser gesagt eine Facette des Gebets. Nämlich es geht um Klagen, Trauern, als Facette des Gebets, was ja vielleicht ein Thema ist, was man so nicht gleich auf der Liste hat, wenn man so an geistliche Übungen denkt. So Beten, Bibel lesen fallen einem dann sofort vielleicht ein, Klagen, Trauern vielleicht nicht. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über dieses Thema reden? Was ist das, Klagen?
Für mich ist das eine ganz besondere Form des Gebets. Ich finde, es hat was mit Trauern zu tun und ist von Trauer unterschieden. Klage ist für mich ein Gebet, in dem ich Gott sehr deutlich sage, woran ich zu knabbern habe, salopp ausgedrückt. Mhm. Also wo ich geprüft werde von ihm vielleicht, aber wo ich vor allem einen schweren Verlust erlitten habe, einen Rückschlag, wo ich Gott nicht verstehe. Und das hat ja eine lange biblische Tradition in einer Art und Weise, die betenden Menschen nicht immer so vertraut ist, weil man sich manchmal, wenn man die Klagepsalmen aufschlägt, sich fragt, darf man mit Gott überhaupt so reden?
Mhm. Kann ich nochmal nachhaken? Was, du hast gesagt, du unterscheidest zwischen Klagen und Trauern. Wie würdest du es differenzieren?
Für mich ist die Klage tatsächlich aktives Beten oder eher Handlung und auch ein Ausdruck, und ich finde auch ein wichtiger Ausdruck von Trauer. Wenn ich aber trauere, dann ist das ein längerer Prozess. Für mich gehört in die Trauer auch ein beherztes sich freuen über schon Erlebtes. Also wenn man einen Menschen verloren hat, dann freut man sich über gemeinsame Erinnerungen und ist im selben Moment natürlich todtraurig, weil diese Erinnerungen eben nur noch Erinnerungen sind. In der Hinsicht wäre auch Dank und Lob ein Teil von Trauer, wie aber eben auch Klage.
Ah, okay. Mhm.
Okay. Und Klage hat ein Gegenüber. Also das ist, glaube ich, also ich kann ja, also wenn ich klage, dann bin ich ja schon im Gespräch mit Gott.
Ja.
Das bin ich bei Trauern nicht notwendigerweise.
Ah ja, okay.
Auch wenn das, also ich, ja, vielleicht hat, ja, ich stoche da ja auch so ein bisschen im Nebel, aber Klagen hat ja,
also es ist, okay, aktiven dann, Schritt also auch. Ist für uns jetzt Klagen das, was ich in meiner Trauer an Schwärmen erlebe, dass ich das jetzt an Gott adressiere, dass ich das formuliere und sage, Gott, das und das und das, darunter leide ich und werf es dir vielleicht auch vor. Also in dem Moment, wo ich das, worüber ich traurig bin, an Gott adressiere, das ist Klage.
So würde ich das verstehen,
ja. Okay. Ja, kann ich, okay.
Ja.
Ich fand es, ich habe im Vorfeld noch mal in das Buch reingeschaut von der Gretchen Ronovick, Ragged. Das hatten wir ja schon mal in der Überblicksfolge. Und sie hat, finde ich, noch mal so einen interessanten biblischen Bezug, den ich nie gesehen habe und der vielleicht auch ein bisschen wild ist. Sie kommt an der einen Stelle von der Genesis-Geschichte her, wo Adam und Eva Dinge Namen geben. Also sozusagen der Auftrag der Menschen ist es, der Welt
Der Ursprungsauftrag der Menschen war, Dinge zu benennen, sagt sie.
Genau. Ja, genau. Und ist Klage nicht auch, Dinge zu benennen?
Ja.
Also erlaube ich sozusagen, Dinge zu benennen, die Mist sind?
Ja.
Also das ist falsch. Und in dem Sinn ist es gewisser Hinsicht Klagen auch Schöpfungsauftrag. Also wenn ich das mal so in einer gefallenen Welt, die Dinge auch zu benennen und auch zu erlauben und zu sagen, das ist falsch. Also in dem Sinne von, so sollte es eigentlich nicht sein. Also das tut weh, dass der Mensch nicht mehr da ist und viel zu früh von uns gegangen ist. Und sich das auch zu erlauben, den Schmerz auch zu erlauben, das sind für
genau,
mich.
Und auszudrücken und nicht ihn sozusagen einfach nur zu fühlen, aber klaglos hinzunehmen und damit nicht auszusprechen, sondern es zu verbalisieren, also auszudrücken und zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
Was ein ganz wichtiger Punkt beim Gebet, finde ich, ist, weil wir dadurch eben auch das Schwere und das, was wir in unserem Denken fühlen und erleben, nicht zusammenbekommen, dass wir das nicht ausklammern aus unserem Gebets- und Glaubensleben, sondern dass das auch Teil unseres Lebens als Christenmensch ist, dass wir Erfahrungen machen, die wir uns definitiv anders wünschen und von denen wir auch an Gott die Erwartung hatten und immer noch haben, dass er uns oder auch anderen Menschen solche Erfahrungen erspart. Und in dem Moment, in dem ich das benenne, integriere ich das im Grunde genommen in mein Glaubensleben und bringe es in der Hinsicht nicht nur vor Gott, dass ich es loswerde. Also in der Hinsicht hat Klagen auch eine seelsorgerische, eine entlastende Funktion, aber auch in der Hinsicht, dass ich Gott da sozusagen nicht rauslasse. Also ich verfalle da ja nicht in einen klassischen Dualismus, das Schlechte im Leben hat nichts mit Gott zu tun, also irgendwie ist jemand anders, der dahinter steckt, sondern ohne dass ich weiß, wie ich das artikulieren kann, ist Gott da nicht außen vor und ist Gott dann auch der richtige Adressat meiner Klage.
Das ist ja auch eine wichtige theologische Aufgabe, weil es gibt durchaus ja Bücher, Predigten, was weiß ich, die meinen inneren Wünschen entsprechen, dass sozusagen Gott eigentlich, wenn ich richtig glaube, mir ein Leben schenkt, wo ich mit all dem nichts mehr zu tun habe. Ja. Gott mich nur segnet. Also es gibt ja Leute, die predigen so und die lehren so. Und Luther nennt das die Schwärmer. Ja, also das sind die, die so tun, als ob für Christen Tod, Sünde, Teufel kein Thema mehr sei. Mhm. Und das ist eben falsch und auch unseelsorgerlich. Und in dem Moment, wo ich diese Sachen wieder zur Sprache bringe und Gott hinlege, mache ich auch eine theologische Arbeit, finde ich.
Und ich finde, davon ist sozusagen ja keine kirchliche Richtung gefeit. Ich kenne es sozusagen auch eher in manchem, sag ich mal, charismatischen Raum, der Gott segnet nur und will immer nur das Gute. Aber ich denke, dass sogar auch manchmal in unserer, sag ich mal, Landeskirchentheologie, wo wir Gott immer als guter Gott anreden, so und ich.
Der das Leben will.
Ja, das Leben, was ja auch stimmt, ja, also, stimmt. Genau. Aber, und trotzdem hatte ich so gemerkt, zum Beispiel in dem Moment, als so Corona kam, wie theologisch sprachlos auch Kirche auf einmal war, weil das irgendwie von Gott so abgekoppelt war, weil Gott will ja das Leben und das Gute und so. Und wie gehe ich da eigentlich damit um, mit, wenn Gott mich aber auch durch Wege führt, wo ich ihn eigentlich nur anschreien möchte. So.
Und es gab da wenige gute theologische Artikel über das Schöpfungsverständnis. Einer der Artikel ging in die Richtung, dass Schöpfung an sich nicht gut ist, sondern Schöpfung ist eigentlich neutral. Mhm. Und Gewalt oder auch Krankheit und Tod sind eben tatsächlich Bestandteil der Schöpfung. Und das droht manchmal ein bisschen unterzugehen, wenn wir uns auf die wunderbaren und lobenswerten Dinge in der Schöpfung beschränken. Zur Schöpfung gehört auch, dass es dort Krankheiten und so und auch Bedrohungen gibt. Mhm. Und weil das Teil der Schöpfung ist, ist es dann auch Teil unserer Lebensrealität und damit auch unserer Glaubensrealität. Und wenn wir das theologisch und inhaltlich in unser Glaubensdenken und reflektieren, integrieren können, dann können wir mit diesen Erfahrungen uns auch an Gott wenden. Wenn ich Gott nur beschränke auf das leichte, schöne, gute, dann hat das andere ja gar keinen Platz. Mhm.
Genau. Ich finde, eine der Bibelgeschichten, die mir da immer so einleuchten, ist die von Jesus am Grab von Lazarus, wo Maria und Martha sehr unterschiedlich mit ihrer Trauer umgehen und Martha sozusagen als erstes Jesus entgegentritt und ihm sinngemäß sagt, Jesus, wärst du hier gewesen? Mein Bruder würde noch leben. Also ihn mit einem Vorwurf ziemlich angeht und Jesus das ja aushält. Also und auch mit Martha redet und also im Grunde die Bibel uns an der Stelle einen Gott vorstellt, dem man sozusagen den Frust da auch an den Kopf werfen darf.
Du hast das Buch von Gretchen Rönnewig angesprochen. Mhm. Ich hatte das Kapitel auch gelesen und fand da nochmal interessant. Also sie fängt ja sehr subjektiv biografisch an, sich dem Thema zu nähern, aber ich konnte mich da gut drin wiederfinden und würde schon sagen, dass es auch stimmt, dass das Thema Trauer und Klage etwas ist, was sozusagen gegen die Erwartungen läuft, also was eher ausgeblendet wird. Und zwar sowohl gesellschaftlich, also man möchte nicht in der Gesellschaft der sein, der Probleme hat, der weint, dem schlecht geht. Ja, also, sondern wenn du beliebt sein willst, dann bist du happy, verbreitest gute Laune und kommst mit deinem Leben klar. Und wenn es dir anders geht, dann wirst du eher doof angeguckt. Man möchte es vor Gott nicht sein und man möchte es auch vor sich selber nicht sein. Und deswegen, und ich glaube, also da fallen mir viele Beobachtungen ein, wo ich denke, das stimmt. Also deswegen hat es das Thema Trauer und Klage verdient, dass man es stark macht und gegen diese ganzen Erwartungen und Konventionen. Und sie, ein ihrer Punkt ist ja auch, dass sie sagt, Jesus hat geklagt, also ist das was Gutes. So. Und ich hatte neulich ich habe manchmal so Gespräche, die so halb oberflächlich, aber halb auch nicht sind, mit einer Verkäuferin in meiner alten Gemeinde. Und wir kamen auch auf Trauerfeiern und sie sagt, ja, sie Trauer wäre nichts für sie, sie will lieber immer fröhlich sein. Und dann habe ich ihr gesagt, ja gut, dann habe ich eine Hausaufgabe für sie und habe ihr gesagt, sie soll sich von Pixar Inside Out angucken oder Alles steht Kopf heißt das auf Deutsch.
Ja.
Kennt ihr den?
Ja.
Und sie weiß, dass ich Pastor bin und wir haben so eine flapsige Art, dass ich so mit Hausaufgaben und so sagen kann. Sie gehört aber nicht, sie gehört zu einer anderen Gemeinde, deswegen. So, und ich sagte Hausaufgabe, sie zog gleich ihren Stift raus und dann sagt ich ihr den Titel und dann sagt sie, ja, das ist doch ein Kinderfilm, oder? Ich so, ja. Ah, den kenne ich. Ich so, ja, ist aber ein sehr guter Kinderfilm. Und da, finde ich, wird sehr gut beschrieben, wie ungesund das ist, wenn man Trauer ausgrenzt und dem keinen Raum gibt. Das ist lebensfeindlich. Aber da, genau dieses, oh nee, Trauer ist nichts für mich, ich bin lieber fröhlich. Ja, ja, wer nicht?
Habt ihr es nicht auch manchmal bei Beerdigungen, dass die Leute nur fröhliche Lieder haben wollen? Oder, also, ich habe das nicht oft, aber es kommt mal vor. Und dann denke ich auch, okay, kann immer so oder so einzuordnen sein, aber mein Verdacht ist auch manchmal, wird dir genau, was
kommt immer sehr auf den Zusammenhang.
Genau.
Also wenn es, wenn das im wahren Sinne ein lebenssatter Mensch ist, der gestorben ist. Also wirklich nicht lebensmüde, sondern wirklich, ich habe gelebt und das war mein Leben und es ist gut, dass es dann auch ein Ende hat. Wenn ein solcher Mensch verstirbt und die Angehörigen sagen, und wir müssen da jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern wir wollen vor allem Gott danken, dann kann ich sehr gut damit. Wenn es ein tragischer Tod ist, dann verstehe ich das auch eher als einen Versuch, sich vor dieser Last der Trauer auch ein bisschen selbst zu schützen. Und dann ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir behutsam eben tatsächlich auch die Tür öffnen für diese Last, die da auf einen wartet. Denn die wird die Menschen ja sowieso einholen.
Genau.
Wenn mir in Trauergesprächen dann zum Beispiel gesagt wird, ich reiß mich jetzt aber zusammen oder wir werden das schon durchstehen und ich möchte nicht zusammenbrechen, dann sage ich häufig, ja, aber das hat doch seinen Platz. Und wenn nicht in dem Moment, in dem der Sarg in die Erde gelassen wird, wenn nicht in dem Moment, wo man mit der Urne zum Grab geht, wann denn dann?
Mhm. Es gibt, denke ich gerade dran, ein Lied von Sarah Connor, sozusagen auch über den Tod. Und ich bin immer kurz davor, das zu verbieten, weil ich immer, oder es hat eine Formulierung drin, ich will keine Tränen sehen. Ich denke mir, also sozusagen dieses Verbot, also hebt noch einmal das Glas und stoßt noch mal auf mich an. Und wie gesagt, ne, 95 und Lebenszeit, aber wenn jemand da wirklich mit Ende 40 stirbt und die Angehörigen sich so ein Lied wünschen und ich denke mal, ich mag eine schöne Stimme und eine schöne Atmosphäre sein, aber der Satz, ich will keine Tränen sehen, den finde ich echt problematisch.
Ich hatte das mal als Wunsch von einem Verstorbenen, der das als Wunsch, ich will nicht, dass ihr weint, sondern ihr sollt eine Party feiern. Und so waren auch die Liedwünsche. Und also, das finde ich schon schwierig, weil ich das, also, das ist auch irgendwie egoistisch, Denn es ist für die Hinterbliebenen traurig und dem muss man einen Weg öffnen. Und ich bin überhaupt nicht einer, der dann auf die Tränendrüse drückt. Ich habe das häufig, dass Leute sagen, oh, bitte nicht so traurig. Und ja, ich will die Leute nicht in die Trauer schubsen, aber ich sehe meine seelsorgerliche Aufgabe schon auch darin, sie zu begleiten, darin, dass das etwas Trauriges ist und sein darf. So. Genau. Und da habe ich dann in aller Behutsamkeit versucht zu sagen, dass das, was er sich gewünscht hat, vielleicht nicht eins zu eins deckungsgleich ist mit dem, was die fühlen und brauchen. Denn natürlich, also die haben zugegeben, dass sie traurig sind. Da habe ich gesagt, ja, sehen Sie, und das soll ihnen ja auch, also das soll ihnen auch gerecht werden und nicht nur diesem Wunsch.
Ja, es ist fast anmaßend, dieser Wunsch, der ist mir auch schon oft begegnet und ich kann ihn total nachvollziehen. Also wenn ich an mein eigenes Sterben denke, der Gedanke, dass meine lieben Mitmenschen um mich trauern, der fällt mir wirklich schwer. Und gleichzeitig braucht das seinen Platz. Und da behutsam darauf hinzuwirken, dass man sich diesem Wunsch des Verstorbenen tatsächlich nicht so ganz anschließen kann, weil das ungesund ist, das ist echt eine Gratwanderung.
Ja. Ich würde mich gerne euch noch mal über so ein grundsätzliches Thema beim Thema Klagen nachdenken, nämlich wie Klage und Struktur zusammengehen. Weil wenn wir über geistliche Übungen nachdenken, dann ist mir ja schnell bei so einer Struktur. Also wenn ich bete, dann habe ich eine Struktur, erst lobe ich, dann bitte ich. Ich kann auch beim Bibellesen eine Struktur haben, erst lese ich einen Text. Ich kann das jeden Morgen strukturiert 10 Minuten machen. Und wenn wir über das Thema Klagen und Trauern nachdenken, merkt man ja sofort, dass sich da irgendwas reibt. Weil ich kann mich ja fragen, kann ich eigentlich meine Trauer in 10 Minuten Bibel lesen, so wie ich morgens 10 Minuten Bibel lese oder die Tageslosung lesen kann, kann ich mir eben morgens sagen, ich trauere mal eben 5 Minuten und dann gehe ich zur Arbeit. So. Also wie passt sozusagen das Thema geistliche Übung und Struktur eigentlich zusammen mit dem Thema Klagen, Trauern?
Für mich würde es nicht so passen, dass ich sage, okay, und morgens zu deiner stillen Zeit gehört regelmäßig die Klage, wie eben die Bibel lese und das in Stille sein vor Gott. Es ist für mich insofern eine Übung, als es dann der Anhalt ist, die Klage aus meinem Gebetsleben nicht mehr oder minder unbewusst verschwinden zu lassen. Mhm. Und da ist es für mich eine gute Erinnerung, im Abendgebet eben auch an das zu denken, was mir schwer gefallen ist, was mir zuwider war, wo man mir irgendwie auch was wollte, was ich nicht wollte, dass ich das auch an Gott adressiere. Also quasi geistliche Übung im Sinne einer Erinnerung, dass das auch ein wesentlicher Teil meines Gebetslebens sein darf und auch sein kann.
Also ich bin ja ein großer Fan von Struktur und finde sie hilfreich, aber immer unter dem nicht, es muss so sein und es ist das Häkchen-Ding. Und ich finde, also wir haben doch zum Beispiel bei uns im Gottesdienst haben wir diese Struktur. Ja, also wir haben in jedem Gottesdienst lesen wir die Verstorbenen. Und jedes Jahr haben wir den Ewigkeits- oder Totensonntag. Also wir haben jedenfalls auf Jahressicht haben wir bei uns Strukturen geschaffen, wo das vorkommt. Und das finde ich gut. Und gerade in einer Zeit, wo man immer verdrängt, das Negative auszusprechen. Ich glaube, wir sind gerade eher eine Kultur, die eben alle eher fröhlich sein soll. Finde ich das nicht so dumm, über solche als Möglichkeit und als Angebot nachzudenken. Ich habe neulich in einer Fernsehserie eine ausgedachte Geschichte, aber überhaupt nicht christlich, aber ich fand es trotzdem interessant. Also läuft bei Apple TV Shrinking über lauter Psychologen oder ja, also Psychologen und Psychiater bringe ich immer durcheinander. Also die so Leute beraten. Die sind nicht
Psychologen.
Psychologen. Und die zwei der Hauptpersonen, also der eine ist Witwer und hat mit dem Verlust seiner Frau immer noch zu kämpfen. Und der andere, da weiß ich gar nicht genau, was sein Problem ist, aber hat auch irgendwie Trauer. Der wird von Harrison Ford gespielt, so ganz grumpy. Und der macht aber jeden Tag 10 Minuten, hört er sich traurige Musik an und trauert. Ganz institutionalisiert, weil er das sonst nie auslebt, ja. Also der hat immer eine total harte Schale, ist immer cool und merkt, dass es irgendwie ungesund ist. Und deswegen zwingt er sich 10 Minuten, gibt er diesen Gefühlen, die in ihm drinne sind, Raum. Das fand ich interessant, dass es in so einem Kontext vorkommt. Als Krücke in einer Gesellschaft, wo das nie vorkommt, dass man sagt, ich schaffe den Raum. Und also Harrison Ford macht dann auch immer nach 10 Minuten aus und ist dann wieder der Harte. Also freut sich auch, da rauszukommen, aber am nächsten Tag macht er es wieder. Und er empfiehlt es sogar in der Serie dann mal jemand anders, um dem Raum zu geben. Weil ich denke, wenn wir das nicht, also wenn es nie Raum hat, also ich glaube, es ist vielleicht ein Eingangstor für jemand, der sagt, oh, ich habe da überhaupt gar keinen, ich weiß gar nicht, wo das vorkommt, dass man auch das so machen kann. Weil ich das bei mir schon gemerkt habe, dass ich an Stellen, wo das vorkam, zum Beispiel, wenn wir im Konfirmandenunterricht, laden wir einmal im Jahr den Hospizverein ein und die reden dann, fragen dann die Konfis, wo habt ihr Verlust erlebt? Oder bei einem anderen Thema auch. Dass ich auf einmal merkte, was das bei mir auslöst, was in mir drinne war an Trauer und was hochkam und wo ich dachte, ups, das habe ich ja gar nicht bearbeitet. Und ich finde, wenn man jeden Tag regelmäßig, das nimmt man sich auch nicht vor, aber wenn man jeden Tag regelmäßig 10 Minuten Doomscrolling auf sein Handy macht und lauter Nachrichten in sich reinzieht, wo man hinterher völlig deprimiert ist, dann kann man auch sagen, okay, und danach 5 Minuten sage ich Gott alles, wovor ich Angst habe und wo ich unzufrieden bin und schließe mein Doomscrolling mit einer Klage ab.
Frei nach Karl Barth, der Christenmensch, der braucht ja Gebet, Bibel und Tageszeitung und gibt ja auch Gebetsbücher, die genau die Lektüre der Tageszeitung empfehlen als Gebetsbuch, ja, dass man daraus Dinge ableitet. Wir sind zum Aufnahmepunkt ja so kurz vor der Bundestagswahl und wir haben hier viele politische Meinungen, die so durch unser Land geistern. Klage hat in der Hinsicht vielleicht auch nochmal eine politische Dimension, weil ich das, was mir zu schaffen macht in meiner Lebenssituation, nicht verorte bei irgendwelchen Menschengruppen, die ich da quasi als Sündenböcke vorspanne, sondern ich bringe das vor Gott und beschreibe ihm die Situation und laste ihm vielleicht auch diese Situation an, die mitunter nicht so leicht ist.
Also Gott mir so ein Punching Ball. Also ich spitze es mal zu. Wenn ich bei Gott meine Aggression auslasse, lasse ich sie vielleicht weniger bei anderen. Ja, weil irgendwohin muss ich mit meiner Wut?
Mülleimer. Ich habe mich das tatsächlich gefragt, ob es eine Korrelation gibt zwischen der Gereiztheit unserer Gesellschaft, und da meine ich jetzt wirklich quer durch alle Gruppen. Alle haben sie eine kurze Lunte. alle sind sie irgendwie leicht reizbar und leicht wütend. Und ob das in einem Zusammenhang steht damit, dass wir eine Gesellschaft sind, die eben so wenig Raum für Klage hat. Damit meine ich jetzt noch nicht mal spirituell oder so, sondern wo eigentlich immer gute Laune sein muss und der ganze Frust sich in einem aufstaut, weil so, ob es da eine Korrelation gibt, habe ich mich gefragt in der Vorbereitung.
Das könnte sein, das ist ja ein Wesensmerkmal der Religionskritik gewesen und ja auch immer noch, dass der Glaube, jetzt mal etwas neutraler gesprochen, an eine höhere Instanz, und wir Christenmenschen sagen an den dreieinigen Gott, dass dieser Glaube quasi aufs Jenseits vertröstet und doch eigentlich die Leute nur ruhig halten soll, dass sie besser aushalten können, wie sie jetzt leben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass, ohne dass sie es wollten, ReligionskritikerInnen da einen wichtigen Punkt getroffen haben. Es entlastet tatsächlich. Es entlastet total, wenn wir unsere Freude und auch unsere Klage an Gott adressieren können, dann sind wir das erst einmal los, haben es artikuliert, ausgesprochen, in unser Leben, in unser Denken auch integriert. Und dann wird die Lunte eventuell ein bisschen länger. Vielleicht ist das so. Das Fatale ist, dass auch manche Christenmenschen sich diese Religionskritik so angezogen haben, dass sie sich guter Tradition und auch guter geistlicher Übung entledigt haben und sich damit eines Bereichs im Glaubensleben beschnitten haben, der tatsächlich guttun würde. Mir geht es überhaupt nicht daran, mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, Christenmenschen, die sollen sich nur aufs Jenseits konzentrieren und Gott gerne klagen, aber nicht tun. Ich glaube nämlich im Gegenteil.
Das ist eine Karikatur, ne?
Genau, ja. Also auch gerade indem ich klage, benenne ich ja das, woran ich mich störe. Also wenn ich jetzt mal von persönlichen Schicksalsschlägen den Blick bisschen wende oder abwende auf Missstände in der Gesellschaft, da gibt es ja auch genug Grund zum Klagen. Klage, ja. dann wird mich diese Klage zumindest auch für mein alltägliches Handeln und Denken sensibilisieren und vielleicht auch sogar zu einer Tat bringen.
Ja, weil Klagen ja selbst schon was Aktives ist.
Total.
Also ich höre nämlich auf zu sagen, Trauer. Genau, ich gehe sozusagen mit meiner Trauer aktiv um. Ich bringe sie aktiv ins Gespräch mit Gott. Und von daher ist es gar kein Widerspruch, die Welt zu verändern, weil hier sozusagen eh schon es mich aktiviert. Ich würde gerne mit euch noch drüber sprechen. Für mich ist das Thema Klagen ganz oft mit Psalmen verbunden. Psalmen und auch geistliche Lieder. Habt ihr da Psalmen, Lieder, die euch, wenn es ums Klagen geht, besonders gut tun oder das Gegenteil von gut tun, euch irgendwie aggressiv machen?
Ein Lied, das mir auch außerhalb von Beerdigungen immer richtig an die Nieren geht, ist das alte Lied »Bleib bei mir, Herr«. Mhm. Eventuell auch ein Lied, das ich mir mal für meine eigene Beerdigung wünsche, bin ich mir noch nicht so sicher. Weil dieses Lied nicht nur textlich und auch musikalisch wunderschön auf den Punkt bringt, dass es Dinge gibt im Leben, die nicht so verlaufen, wie wir sie uns wünschen, aber dass wir das verbinden mit der Bitte an Gott, dass er bei uns bleibt, uns beisteht und uns irgendwie durch diese Zeit führt. Und du hast nach Psalmen gefragt. Es ist aus dem 42. Psalm dieser eine Vers, es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Das finde ich, das ist eine so plastische Sprache und so fühlt sich manches für mich dann auch an. Wie Mord in meinen Gebeinen.
Bei mir ist es auch Psalm 42. Aber der Satz, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Das ist irgendwie der Satz, der mir dann immer so durch den Kopf kommt. Und überhaupt merke ich manchmal, dass wenn ich im Gebet oder wenn ich gerade wenn ich die Kraft habe, so strukturiert zu gebeten, dass dann so einzelne Psalm-Versatzstücke so durch meinen Kopf poppen und auf einmal eine ganz große Kraft und auch Erklärungskraft für meine Seele haben, die ich gar nicht so rational benennen könnte. Aber der Satz ergibt Sinn in dem Moment.
Bei mir sind es auch Gesangbuchlieder. Paul Gerhardt ist da mit vorne dabei. Wir haben schon mal über Befehl du deine Wege, glaube ich, eine ganze Folge gemacht. Aber auch, es mag sein, dass alles fällt. Also nicht nur Paul Gerhardt. Ja. Tatsächlich auch, und das, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil wir haben noch nicht jetzt darüber geredet, über solche Vertröstungssachen, das wäre eigentlich nochmal ein wichtiger Punkt, aber es gibt auch, also bei mir ist auch Psalm 34 da wichtig und der hat sehr viele positive Aussagen, aber der Einstieg wäre erstmal, der Herr ist nahe all denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzens sind. Aber da sind auch andere Sachen drin, die den Herrn suchen, die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, wo es mir richtig schlecht ging und wo dieser Psalm für mich wichtig geworden ist und ich das gehört habe und habe gedacht, okay, was bedeutet das denn? Also es gibt auch so positive Aussagen, die mir helfen, meine Wut auch in einen Trotz zu verwandeln, wenn das verständlich ist. Auch das, früher hätte ich gesagt, das moderne Lobpreislied, aber das ist schon nicht mehr so modern, Blessed Be Your Name. Das gibt so ein Lied, egal ob schlecht.
Mad Red Man. Ist nicht von Mad Red Man?
Das kann sein. Und das habe ich auch gesungen, als es mir schlecht ging, weil es eben auch sagt, wenn es mir, es gibt die Zeiten, wo es gut geht und es gibt die Zeiten, wo es schlecht geht, aber dein Name sei gelobt. Und das hat mir, also das war für mich, das hat mir auch in Zeiten, wo ich echt unzufrieden war mit Gott oder mit meinem Leben, was Gott mir zugemutet hat, konnte ich das trotzdem singen, weil es irgendwie meine innere Aggression in einen Trotz verwandelt hat. So. Deswegen an dieser, und das ist noch was anderes als Vertröstung und als alles schön zu reden, das ist nämlich nicht gut. Aber genau, bei mir, Psalm 34 hat da diese Tradition bei mir.
Mir fällt noch ein Lied ein, was den Aspekt, der schnell als Vertröstung umschrieben wird, für mich in der Hinsicht aufnimmt, dass es mich wahnsinnig tröstet, aber keine Vertröstung ist, weil das Lied, an das adressiert ist, an Christus, keine Überraschung. Ja. Christus ist derjenige, der eben die Facetten des Leids ja bis zuletzt selbst durchgestanden hat. Und dadurch ist es für mich keine Vertröstung, es ist eben kein billiger Trost, sondern Gott, der vom Himmel herab Mensch geworden, um auch den letzten Winkel unseres Lebens anzunehmen und dadurch zu erlösen, dass dieser Gott nicht die Adresse meiner Vertröstung oder der Ursprung meiner Vertröstung ist, sondern derjenige ist, der an meiner Seite steht und mein Leid dann auch teilt. Und das ist dieses Lied, ich weiß nicht, ob der Titel auch in Christus ist, jedenfalls fängt es an, in Christus ist mein ganzer Heil. Ja,
Christus und in Christ alone auf Englisch.
Ja, genau. Wunderbares, ja, hymnisches Lied. Ja. Und da fühle ich mich geborgen in dem, was ich quasi auch als Klage zum Ausdruck bringe, weil es aber eine ganz klare Adresse hat, und zwar eine Adresse an einen glaubwürdigen Gott, der sich selbst aus dem Klagen nicht herausnimmt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus am Kreuz zitiert den 22. Psalm, das ist Klage pur.
Und ich denke, und manchmal braucht sogar die Melodie dazu, ich denke manchmal so an das Lied Jesu, meine Freude, weicht ihr trauer Geister. Es ist ja auch manchmal so, ich will jetzt aufhören zu trauern, ich will mich freuen, und ich glaube, dieses Lied funktioniert auch nur so, weil die Melodie so traurig ist, dass man eigentlich sofort weiß, es geht nicht darum, Emotionen wegzudrücken, sondern es ist diese Kombination von Jesus ist meine Freude, auch in allem Leide. Das geht für mich bei dem Lied gut, weil die Melodie mir sofort deutlich macht, hier geht es nicht darum, irgendwas zu überspielen, so mit einer oberflächlichen Freude.
Ja, und es gibt diese Traugen, aber hier in Christus das bedient auch mein Trotzbedürfnis. Ich kriege es auf Englisch nicht hin, ich finde es nämlich auf Englisch noch besser. Also auf Deutsch ist die letzte Strophe: und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält.
Till he returns or calls me home.
Ja, aber wie geht das auf Englisch los? Es geht mit no schemes of man.
No power of hell.
No power of hell. No schemes of man can ever pluck me from his hand. Das ist so super. Das singe ich dann richtig trotzig und kann da meine Aggression rauslassen. Ja.
Was geht denn gar nicht? Was hilft denn überhaupt nicht, wenn wir über Trauern und Klagen nachdenken? Also wir haben ja oft auch einen ungesunden Zugang zu dem Thema.
Ich oute mich mal, wo ich auch in der Gefahr stehe, und ich glaube, da bin ich aber nicht allein, dass wir jemand, der traurig ist, möglichst schnell trösten wollen und ihm irgendwas sagen wollen, dass er jetzt oder sie wieder happy ist. Und das ist gar nicht dran, sondern ich glaube, es ist dran, dem Trauern Raum zu geben und das auch anzuerkennen und mit dabei zu sein und mitzutrauern und nicht an sich selbst den Anspruch zu stellen, der dann ganz schnell ein Anspruch auch an die andere Person wird, an sich selbst den Anspruch zu stellen, ich muss die andere Person reparieren. Und wenn die sich nicht reparieren lässt, ja, dann macht die was falsch und dann kommt da gleich schon wieder so eine Aufgabe rein. Sondern das anzuerkennen und mit durchzustehen und nicht gleich und jetzt sei bitte schnell wieder fröhlich.
Meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang ist die Erzählung von den beiden Emmaus-Jüngern. Jesus geht an der Seite der noch trauernden Jünger, die für sich diese Nachricht, Jesus ist nicht mehr im Grab, nicht zusammenbringen mit der Ankündigung, Jesu, ich werde auferstehen, sondern die noch voll und ganz in ihrer Trauer gefangen sind, und Jesus geht den Weg der Trauer mit und fragt nach und hört zu und bleibt in der Gemeinschaft und setzt diese Gemeinschaft fort und hält aus, dass die beiden Jungs, die mit ihm jahrelang unterwegs waren, nicht nur ihn nicht erkennen, sondern dann auch tatsächlich den Gedankensprung von leeres Grab, Ankündigung der Auferstehung nicht hinbekommen. Nee. Der hält das Unverständnis und quasi die Blindheit der beiden Jünger aus und tröstet sie.
Und genau, und die erste Hälfte, die Freunde von Hiob, die kommen und sich mit ihm einfach hinsetzen und einfach nur da sind.
Genau,
das ist irgendwann, das. Irgendwann geht ihnen der Saft aus und sie fangen an, ihn reparieren zu wollen. Und ab da wird's schief und dann schimpft Gott auch. Und dann muss Hiob nachher ganz am Ende für sie bei Gott beten, dass Gott ihnen das verzeiht. Ja. Aber der Anfang ist super.
Genau, am Anfang machen sie es genau richtig. Ja.
Ich hoffe, da war heute was für euch dabei. Das ist ja ein schwieriges Thema und wir haben versucht, das ein bisschen anzureißen. Und vielleicht möchte ich nochmal sagen, wenn ihr gerade in einer schwierigen Situation seid, bringt die Sachen vor Gott. Der hält das aus. In dem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Da ist auch Jan wieder mit dabei zu einem anderen Thema, einer anderen geistlichen Übung. Wenn ihr uns antworten wollt auf das, was wir hier heute besprochen haben, wenn ihr sagt, ey, da habe ich nochmal einen anderen Gedanken, da widerspreche ich euch oder das empfinde ich genauso, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ihr findet unsere Kontaktdaten unter der Homepage tischgespräche-podcast.de. Da gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Wir freuen uns auch tatsächlich, wenn ihr vielleicht überlegt, zu spenden für die Tischgespräche. Dann könnten wir jemanden bezahlen, der unsere Gespräche schneidet und produziert, was uns entlasten würde.
Malte könnte mehr Bücher schreiben.
Ich könnte meine Zeit mit anderen Dingen verbringen. Genau. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.